Bonhoeffer Kirchengemeinde.
Was wäre eigentlich, wenn es gar keine Kirche mehr gäbe? Wird uns da was fehlen?
Ja, das ist die gestellte Frage und damit wollen wir uns in unserem Podcast beschäftigen. Und wir, das sind Pastorin Isabel Freirank
und Kirchenmusiker Chris Merkel.
Genau, und wir haben uns sonst immer in der Küche getroffen, um einfach über Fragen, die uns so in den Sinn schossen, zu diskutieren, zu sprechen, uns auszutauschen. Und heute haben wir gedacht, das machen wir mal vor einem Mikrofon und laden euch ganz herzlich dazu ein, teilzuhaben an diesen Gedanken, Meinungen und Strömungen. Und dann haben wir gleich einen dicken, fetten Einstieg gemacht mit dem Thema Kirche und ich. Brauche ich das oder kann das weg? Aber daraus resultiert ja die Frage, also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber was ist denn Kirche eigentlich? Ist das die Institution? Ist das jedes Individuum? Was macht Kirche aus? Ist es der Kirchturm in der Dorfmitte oder... Ja.
Ich glaube, das verbinden die meisten Menschen als allererstes. Das Kirchengebäude, das irgendwo steht, mehr oder weniger alt und kunstvoll gestaltet als Sakralbau. Und erst beim näheren Nachdenken wird dann deutlich, Kirche, das ist eigentlich die Gemeinschaft, die zu Kyrios, zum Herrn gehören, wie es so schön heißt. Und die eben gemeinsam auf einem Weg sind mit einer Sehnsucht, die sie zieht und mit einem Inhalt, zu dem sie stehen.
Dann leben wir das aber ja eigentlich hier in der Gemeinde zumindest schon mal relativ gut, weil wir haben gar keinen Kirchturm. Also ich...
ganz genau. Wir sind ganz niedrigschwellig gebaut, ohne Kirchturm, ja. Ohne Glocken sogar. Was aber immer wieder auch zur Diskussion führt, ist das hier eigentlich eine richtige Kirche?
Ja, also was mich immer zur Diskussion auch bei den Gottesdiensten führt, wann fange ich eigentlich an? Also für alle, die jetzt nicht jeden Sonntag im Gottesdienst sind... Mein erstes Stück beginnt normalerweise dann, wenn die Glocke verstummt oder die Glocken. Wir haben gar keine Glocken und das ist ein Segen und ein Fluch, aber das wäre vielleicht sogar tatsächlich nochmal Thema für einen weiteren Podcast oder eine weitere Episode. Das sollten wir unbedingt notieren.
Spannend ist ja, dass du jetzt sofort bei Kirche und der Diskussion an Gottesdienst gedacht hast. Mein Part beginnt erst mit nach den Glocken. Aber Kirche ist ja viel mehr als Gottesdienst. Gottesdienst ist das Herzstück davon, das wir feiern. Aber man muss eben auch sagen, Kirche hat unglaublich viele Arbeitsbereiche, Aufgaben und Forschungsebenen. Es ist ein ganz großer Betrieb, der in seiner Vielfalt, glaube ich, nur von ganz wenigen Menschen ermessen wird.
Ja, wenn man mal so rumfragt, letzten Endes, dann ist ja meistens Kirche, das sind dann die 80 plus sind, oder es ist dann der Sakralbau, der irgendwo halt steht, an dem ich jeden Tag dann vorbeifahre, wenn ich irgendwie zur Arbeit muss. Und deshalb finde ich auch irgendwie halt das Thema so brutal spannend. Was ist eigentlich Kirche? Was macht das aus? Und ich habe dann einfach auch mal recherchiert. Und da steht, Mutter oder Lehrerin des Glaubens, sie erhält als Ganzes den Glauben am Leben und hat ihn seit den Tagen der Apostel bis heute durch die Zeit getragen. Sie gibt den Menschen Halt und Geborgenheit im Glauben, so steht es zumindest in der Bibel. Das kann man ja irgendwie schon als Arbeitsauftrag auffassen, oder? Wie siehst du das?
Ja, klar. Bonhoeffer hat mal gesagt, nicht der Gedanke, sondern die Bereitschaft zur Verantwortung ist der Ursprung der Tat. Und darum geht es, zu sagen, ich glaube etwas und wo spielt das eine Rolle? Denn wenn es nur in mir bleibt, hat niemand was davon. Es prägt aber mein Denken, mein Handeln und damit komme ich in Reibung mit anderen und mit denen wiederum im Gespräch und wir können uns gegenseitig bestärken oder inspirieren oder auch korrigieren und dieser Weg gemeinsam, das ist Kirche.
Ja, okay, ist ein Punkt. Die Frage, die sich mir dann stellt, wir hätten ja momentan relativ viel zu korrigieren und zu hinterfragen. Und ich habe dann mal ChatGPT gebeten, mir zu sagen, was ist denn eigentlich, welche Bedenken können Menschen hinsichtlich bestimmter theologischer Positionen, institutioneller Strukturen oder evangelischer Kirchen überhaupt äußern? Und die KI antwortete mir mit konservative gegen liberale Theologie, Machtstrukturen und Hierarchie, ökumenische Beziehungen, Finanzierung und Vermögen. Und schreibt dann drunter, es ist wichtig anzumerken, dass diese Bedenken nicht von allen Menschen geteilt werden und dass es innerhalb der evangelischen Kirche eine Vielfalt von Meinungen und Positionen gibt. Ich fand einfach die Antwort deshalb so spannend, weil uns das ja irgendwie auch im täglichen Alltag so wiedergespiegelt wird. Also für mich ist Kirche gar nicht so sehr der Sakralbau, sondern für mich ist Kirche das, was da draußen mit den Menschen passiert. Die sprechen ja mit uns. Dagegen kann man sich ja kaum wehren.
Was heißt denn da draußen? Als Kirche und als Christen stehen wir mitten im Leben genauso wie andere auch. Wir haben aber einen Plus, wir haben eine Hoffnung. Nicht viele verschiedene Hoffnungen, sondern eine Hoffnung. Und die Hoffnung ist, dass wir offen sind für die Überraschungen, die Gott bereithält. Das heißt, wir stecken in Krisen, wir sehen Schwierigkeiten und wir lassen uns aber inspirieren davon, von diesem Vertrauen, das Gott uns gibt. Ich bin bei euch und ich helfe euch und meine Macht und Möglichkeiten sehen noch ganz anders aus.
Ja, also da draußen war jetzt missverständlich ausgedrückt, da draußen ist vor meiner Kirchenmusikbüro-Tür.
Aha.
Also für alle, die uns nicht sehen können, weil es ist ja ein Podcast, wir stehen bei mir im Büro an einem Stehtisch und unterhalten uns ganz ungezwungen. Wir sind umgesiedelt von der Kirchenküche in das Büro. Das ist einfach etwas ruhiger. Genau, und ich finde den Gedanken schön, auch den Gemeinschaftsgedanken. Das ist das, was mir innerhalb Kirche wirklich viel gibt. Und das kann ich auch in meiner Gemeinde jeden Tag so lernen. Und habe mich dann natürlich auch in Vorbereitung auf den Podcast mal so ein bisschen damit beschäftigt, wer ist eigentlich halt Kirche? Ich habe es vorhin schon mal so angemerkt, alle 80 plus Fragezeichen steht auf meinem Zettel und war ganz überrascht, das sind 20.236.000 Angehörige der evangelischen Kirche. Das klingt jetzt gar nicht mal so wenig erstmal, dachte ich, als ich die Zahl sah.
In Deutschland. Aber Kirche, wenn wir von Kirche sprechen, meinst du ja sicherlich weltweit. Denn Christen gibt es in allen möglichen Ländern auf der Welt und wir sind eine weltweite Gemeinschaft.
Stimmt. In Deutschland heißt es nur immer, ja, die Kirchenaustritte und das ist, ich weiß gar nicht, ist das ein Phänomen unserer Kirche hier? Also kann man sagen, dass mit den Kirchenaustritten und diese Skepsis gegenüber der Kirche und dem Glauben, ist das ein deutsches Phänomen? Ich bin mir gar nicht sicher, wie sieht das eigentlich in anderen Ländern so aus?
Chris, das hat mich auch interessiert. Ich habe einfach mal geforscht, wie ist das? Weil das bei uns so Selbstverständlichkeit ist, Kirche ist irgendwie out. Aber weltweit haben wir im letzten Jahr festgestellt, dass erstmals die Marke von 2,6 Millionen Menschen, Milliarden Menschen überschritten worden ist. Also man kann sagen, zurzeit wächst das Christentum oder die Christen mit einer Jahresrate von 1,18% im Jahr, also gut 30 Millionen Gläubigen. Anders gesagt, so habe ich gelesen, jeden Tag wird die christliche Gemeinschaft um 82.000 Menschen weltweit größer, trotz Verfolgung, trotz Alternativen.
Das ist verrückt eigentlich. Also wenn man die Zahlen hört und das mit unserer Wirklichkeit hier abgleicht, klingt das total krass, finde ich. Und also, um bei den Zahlen einmal zu bleiben, was mich als Kirchenmusiker einfach total freut, ist, ich habe geguckt, 264.591 Sänger und Sängerinnen sind aktiv in Kirchenchören.
Aber das sind ja nur die, die regelmäßig kommen. Ja? Wenn du mir überlegst, wie viel singen wir in den Kitas, in den Altersheimen, in den Gemeinden, in den Konfergruppen und wo auch immer, singen ist was ganz Zentrales. Wer singt, betet doppelt, heißt es so schön. Also diese Arbeit, Gemeinschaft zu stiften, zu singen und sich darin auch zu verbinden, das ist eine ganz, ganz zentrale Aufgabe.
Ja, genau, das denke ich auch. Und deshalb schmerzt es mich auch so, also wenn ich dran denke, wie das so mit Austritten, mit der Wahrnehmung auch der Kirche grundsätzlich ist und ich diese Zahlen sehe, dann weiß ich ja gleichzeitig auch, was mir Kirche bietet, aber was dann gegebenenfalls auch weg wäre, wenn es eben Kirche nicht mehr gibt. Unser Titel ist ja, brauche ich das oder kann das weg? Also als Musiker würde mir unwahrscheinlich das Herz bluten, wenn bei 264.591 Sängerinnen und Sänger nur die Hälfte wegfiele, wo wird denn dann noch gesungen? In den Schulen wird nicht besonders viel oftmals gesungen, weil es einfach wenig Musiklehrer gibt. Und das ist ja schon Teil auch unserer Kultur und Identität. Und Singen ist mit Sicherheit nicht die einzige Form des Gebets innerhalb der Kirche, sondern es ist ja ein bunter Strauß unterschiedlicher Aufgaben.
Auf jeden Fall, aber es ist ein ganz wesentlicher Teil, Mund aufmachen, Stimme geben, sich zum Ausdruck bringen, auf die Atmung achten, was alles bei euch bei der Musik dazugehört und es verbindet. Und diese Verbundenheit zu spüren und nicht immer mehr in die Vereinzelung und Vereinsamung zu gehen, was gerade das Problem in unserem Land ist, weil jeder an sich selbst genug hat, Kinder fehlen, Nachbarn braucht man nicht oder grüßt von Ferne. Und plötzlich merkt man, es kommen Nöte auf oder wir sind angewiesen aufeinander und da ist niemand. Es ist niemand da, der mir meine Medikamente nach Hause bringt, weil ich habe keine Beziehung gepflegt.
Aber dann muss doch aber auch die Frage erlaubt sein, tun wir dann genug? Also ich sehe es natürlich bei uns in der Kirchengemeinde. Wir sind aktiv, wir bieten viel an, wir haben wirklich ein buntes Programm und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Eigenlob. Sei an der Stelle aber gegönnt. Aber wenn ich jetzt die Kirche an und für sich von außen betrachte und das nicht nur als Mitarbeiter sehe, muss ich mir ja auch gleichzeitig die Frage stellen, tun wir denn genug? Also für dieses Gemeinschaftswohl, für das Dasein, sind wir laut genug? Und können wir das, was wir leisten, auch wirklich in die Gesellschaft transportieren? Können wir das vermitteln?
Ich glaube, wir tun zu wenig. Und das liegt nicht daran, dass das, was wir tun, schlecht ist oder unbedarft, sondern dass jeder Mensch aufgerufen ist, sich einzubringen und das, was er geschenkt bekommen hat an Gaben und Fähigkeiten und was ihn einzigartig macht, zum Wohle von anderen einzusetzen. Und da sind wir als Kirche mit der Grundlage, dass jeder Mensch geliebt ist und wunderbar gemacht ist, einzigartig und dass wir auch dazu geschaffen sind, uns in den Dienst nehmen zu lassen und dass irgendwann in unserem Leben deutlich wird, wie dieser Dienst aussehen kann und dass wir danach Ausschau halten und warten und uns rufen lassen und einbringen, dass das ein wesentlicher Teil von Gemeinde ist.
Also,
und dadurch auch die große Fülle an Möglichkeiten und an dem, was schon geleistet wird.
Ja, klar, also bin ich total d'accord. Vor allen Dingen habe ich letztens in einer Reportage gelernt, korrigier mich, wenn es falsch ist. Also ich hau das jetzt einfach mal so raus, ungeprüfte Quelle, aber ich gehe mal davon aus, dass das in der Dokumentation dann doch irgendwie nachhaltig recherchiert wurde. Das Christentum ist dafür verantwortlich, dass es überhaupt das Mitgefühl so gibt.
Weil, das ist jetzt ein heißes Thema.
Ja, ja, natürlich, aber es gehört ja irgendwie dazu.
Das Mitgefühl, ist das nicht etwas, was den Menschen zum Menschen macht, dass er menschlich sein kann? Ein untierisches Tier gibt es nicht.
Naja, bei uns schon. Aber
einen unmenschlichen Menschen schon. Ich glaube erst einmal, dass das Mitgefühl allgemein jedem Menschen eingestiftet ist, mitgegeben. Aber die Frage der Nächstenliebe, also das heißt der hingebungsvollen Bereitschaft für den anderen, ohne gleichzeitig selber die Hand aufzuhalten mit einem Hintertürchen, damit der andere mir dann mal helfen kann, diese hingebungsvolle Art der Hilfe, das, glaube ich, ist eins der Herzstücke unseres Glaubens. Und das geht weg, das ist dann immer eine Frage der Berechnung, was habe ich dafür, lohnt sich das, kann man das machen, wird der andere mir genug geben, wenn ich dem jetzt helfe und so. Dieser Gedanke entspricht eigentlich nicht unserem Glauben.
Naja, klar, wenn ich jetzt mal überlege, wie war es denn eigentlich vorher und in anderen Glaubensströmungen war es dann ja vor dem Christentum wohl so, wenn da jemand mit einem Aussätziger oder mit einer Krankheit oder vom Leid geplagt oder vom Schicksal gestraft, sagt man ja dann auch, dann hat man ja eher einen großen Bogen drum gemacht. Und ich glaube schon, dass es sehr innovativ aus dem Christentum ist, zu sagen, okay, Nächstenliebe, ich helfe und ich helfe aktiv und ich bin dabei. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir diesen Stellenwert vielleicht heute ein Stück weit auch selber reaktivieren. Also ich musste mir das klar machen, dass Nächstenliebe ein wesentlicher christlicher Wert ist und das ist ein Geschenk. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist auch ein gesellschaftliches Geschenk, das da passiert ein Stück weit. Und wenn wir uns so verstehen, dann hätten wir ja auch noch eine Riesenaufgabe als Kirche, nicht nur institutionalisiert, sondern im Grunde genommen ja jeder, der sich dem christlichen Glauben zugehörig fühlt.
Also auf jeden Fall. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass auch im Judentum und auch im Islam der Gedanke, anderen Menschen Gutes zu tun, zu spenden und hilfsbereit zu sein, auch ganz stark verankert ist. Also ja. Die 10 Gebote oder wie Jesus sie zusammenfasst, dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist auch eine große Gemeinsamkeit und in dieser Ausprägung, wie wir es von Jesus verstehen, wirklich einzutreten für Ausgegrenzte, Verletzte, Einsame, Kranke, Gefangene und so weiter. Das ist für mich ein Herzstück unseres Glaubens. Ja.
Und das, also ich finde das wichtig.
Das kann man auch nicht delegieren. Also eine Kirche kann das institutionalisieren. Das tun wir ja auch, indem wir Krankenhausseelsorge, Gefängnisseelsorge haben oder Notfallseelsorge oder kirchliche Kitas und so. Aber es geht eben auch darum zu sagen, jeder Einzelne trägt dazu bei. Und jeder, der sagt, Kirche ist schön, dass es gibt und soll sie sein, aber ich bin nicht dabei, fehlt dann auch wie ein Puzzleteil, das darin fehlt, dass wir noch mehr eine Care-Community sein können für den Stadtteil, für den Ort, an dem wir eben hingestellt sind.
Ja, es gibt echt viel zu tun. Also ich habe das Zitat von Frank-Walter Steinmeier im Ohr, der sagte, Christen hätten eine wichtige Rolle mit ihrem Einsatz für Demokratie, für Arme, für Ausgegrenzte und Verzweifelte. Ich bin da nicht ganz sicher, ob ich den Punkt bis zum Ende so mitgehe. Ich finde, er vergisst ein bisschen, dass das irgendwie, also in meiner Sicht wäre das nicht nur die Aufgabe der Christen, sondern eigentlich aller. Aber ich sehe natürlich ein, dass die Christen da als herausragend vielleicht aufgrund des Glaubens und der Glaubensstruktur in der Pflicht zieht.
Naja, Walter Steinmeier hat eben auch vor Augen, dass gerade das Jubiläum des Grundgesetzes war. Und dieses Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1.1. Und die Väter und Mütter, die dieses Grundgesetz auf den Weg gebracht haben, haben gesagt, was ist die einende Grundlage aller Menschen in Deutschland? Und die haben sich rückbesonnen auf diese Grundlagen eben der Nächstenliebe und auch auf die Gottesebenbildlichkeit. Und aus der heraus dann das Grundgesetz entwickelt, sodass zentrale Gedanken des christlichen Glaubens einfach unsere Gemeinschaft und unsere Gesellschaft prägen. Und die Frage ist, wenn wir sie nicht weitergeben, wenn wir sie nicht deutlich machen, wenn wir nicht dazu erziehen und also auch diesen Glauben nicht feiern und lauter leben, wie du das genannt hast, dann werden diese Gedanken auch einfach in Vergessenheit geraten. Dann zählt das Recht des Stärkeren, des Begabteren, des Reicheren, des Mächtigeren. Das ist einfach das Naturgesetz.
Ja. Und gleichzeitig gibt es dann aufgrund unseres Glaubens ja auch eine hohe moralische Verantwortung. Und die ist ja auch so, also wir können das ja auch schlecht wegexerzieren. Natürlich entwächst aufgrund dieser hohen moralischen Verantwortung und den Anspruch auch ein Maßstab, dem wir uns ja, also dem muss ja irgendwie gerecht werden. Und ich glaube, wenn ich mich mit anderen unterhalte über das Thema Kirche, Glaube, dann kommt ja auch immer wieder dieser moralische Aspekt. Und dann heißt es immer, ja, die Kirche, ja, da geht's nur um Macht und Geld und Gier, die sind auch nicht viel besser als alle anderen. Und natürlich frage ich mich dann auch selber, bin ich eigentlich frei von Verfehlungen? Und ich bin es wirklich nicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt rückblickend auf mein Leben bis heute, Stand jetzt, gucke, wer bin ich, dass ich dann sagen könnte, ja, ich bin Christ und ich habe mich immer an die 10 Gebote gehalten und das war immer astrein super und nein, ganz im Gegenteil. Also ich bin eigentlich die laufende Sünde, wenn man so will.
Naja.
Ich glaube, der Unterschied ist dann, dass ich es mir bewusst mache, dass ich natürlich auch Dinge tue, die nicht richtig sind. Und mein Gott, ganz ehrlich, es gibt natürlich auch Momente, wo ich in mir denke, oh, was ein Idiot. Und das ist vielleicht jetzt auch wenig christlich in diesem Augenblick. Und dann könnte natürlich der mit dem moralischen Anspruch sagen, na, siehst du, bist auch nicht besser. Hast du ja jetzt auch hier im Kopf hast du dir oder hinter meinem Rücken hast du dir auch gedacht, du magst mich nicht. Und du sollst doch im Sinne der Nächstenliebe sollst du doch eigentlich jeden mögen, auch mich. Hältst mich aber trotzdem für einen Idiot.
Ist das nicht genial? Ist das nicht genial, dass genau dieses, was du gerade sagst, das Miteinander von Menschen bringt zutage, wie es in Wahrheit um uns steht. Nicht, wie wir es meinen und denken, es wäre ja so gut, dass Menschen dies und jenes machen, sondern ganz konkret an der Tat entscheidet sich das. Und das wird sichtbar. Leider bei allen. Und zwar sowohl das Gute, was jemand tut, einfach vorbehaltlos gibt, aber eben auch das, wo Anspruch und Wirklichkeit auseinandergehen. Und dann ist ja die Frage, ja gut, dann kannst du abdanken. Dann kann aber niemand mehr bestehen. Und wir merken das ja auch gerade flächendeckend, dass wir überall nach Straßennamen und Vorbildern suchen, die wirklich durchweg nur noch richtig sind.
Oh ja.
Und das gibt es einfach nicht. Wir sind eine Gemeinschaft, die davon lebt, dass ihr vergeben wird. Eine Gemeinschaft, die sagt, das ist zumindest der Anspruch, ich möchte Fehler machen dürfen, ich bin ein fehlerhafter Mensch, aber ich möchte mein Bestes geben, um daraus zu lernen und weiterzugehen.
Naja, dann,
und wie geil ist das denn, wenn dir jemand sagt, ja, du jetzt gerade, ne, das finde ich, entspricht überhaupt nicht deinem christlichen Dasein oder deinem Anspruch und du kannst sagen, Shaka, danke für die Rückmeldung, fühlt sich nicht gut an, ich habe daneben gegriffen, aber ich kann daraus lernen und das möchte ich gerne.
Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe. Also wenn man sich das bewusst macht, dann ist Kirche und Christsein auch jeden Tag, dass die Werte und das Handeln gegeneinander abzustimmen und auf den Prüfstand zu stellen. Also kann man das so sagen? Ist das?
Na, das ist zumindest die Weggemeinschaft. Und da ist wieder die Frage an jeden Einzelnen und nicht an die Institution, was fordert die, sondern Kirche sind wir. Und wenn wir sagen, ich möchte verlässliche Beziehungen leben, wie zeigt sich das in meinem Umgang mit den Kunden? Wie zeigt sich das in meinem Umgang mit Geld verdienen? Wie zeigt sich das mit meiner Steuererklärung? Wie zeigt sich das in meinem Umgang mit Nachbarn und so weiter halt? Oder mit meinem Partner, Partnerin? Ja, es sind ganz konkrete Fragen und die werde ich beantworten. Die wird jeder Mensch beantworten durch seine ganz konkreten Taten.
Ja, daran werden wir am Ende gemessen, letzten Endes. Und das ist gleichzeitig aber natürlich auch schwierig. Und
ich will damit einfach nur sagen, ich glaube, es ist wichtig, sich zu überlegen, welche Werte wollen wir vertreten, wofür stehen wir ein, was ist die Folge aus dem christlichen Glauben, aus dem geliebt werden, befreit werden, einzigartig sein und leben dürfen. Und da kommt dann Moral und Werte natürlich ins Gespräch und müssen immer wieder überprüft werden. Und das tut Kirche ja auch, indem sie Stellung nimmt, jetzt sei es jetzt zu den landwirtschaftlichen Auseinandersetzungen oder zu Fragen Abtreibung, ja oder nein, soll sich das Gesetz verändern? Oder wie leben wir hier in der Gemeinde? Ist das ein Lästerkram hintereinander weg? Oder sind wir eine echte Gemeinde im Schulterschluss? Und es braucht diese Diskussion.
Und da haben wir natürlich auch für den Podcast wirklich noch echt extrem viel Futter. Und ich finde, es gehört dann auch dazu, dass man sich da wirklich gerade macht und eine Meinung auch hat und die für sich auch definiert. Das macht für mich Gemeinde und Kirche aber auch aus. Also und ich
aber persönlich. Aber wie willst du denn umgehen mit jemandem, der weit hinter diesen moralischen Verfehlungen bleibt? Denk mal an den Missbrauch oder so. Also ist es da wichtig, dass alle in Kirche, die gesamte Kirchenleitung jetzt zurücktritt, weil Vertreter der Kirche einen furchtbaren Missbrauch gemacht haben?
Naja, ich bin ja bei dem Thema tatsächlich auch gar nicht so frei, weil ich aus einem Internat entstamme, aus einem Musikinternat, das ja schwer unter diesen Missbrauchsvorwürfen, also das einfach sehr schwer im Fokus stand. Und ich habe natürlich auch dann Jahre später mitbekommen, wie das Personal, das dort arbeitete und die mit dieser Thematik wirklich nichts zu tun hatte, trotzdem quasi in Sippenhaftung genommen wurde und denen diese Vorwürfe quasi aufs Tablett geschmiert wurden, obwohl die mit dem eigentlichen Missbrauchsvergehen nichts zu tun hatten. Also ein bisschen, ein Stück weit Differenzierung auch bei dem Thema, glaube ich, ist gut. Und damit möchte ich aber auch auf keinen Fall, um Gottes Willen, das sind mindestens 2225 Opfer, sagt die Quelle des NDR. Ich möchte das Leid und die Tat damit ja nicht schmälern. Und das ist aber auch das, was das Thema natürlich so schwierig macht, was vielleicht auch ein Stück weit das Thema der Moral so extrem schwierig macht. Weil natürlich haben wir aufgrund unseres Glaubens einen ganz klaren Auftrag und eine ganz klare Werte.
Der auf Vertrauen basiert, ne?
Genau, eine ganz klare Wertestruktur und gleichzeitig wird uns aber da so brutal vor Augen geführt, woran wir da scheitern und wie sehr es dann auch natürlich in so einer Institution dann letzten Endes auch menschelt. Also Missbrauchsfälle wird wahrscheinlich in unserem Podcast nochmal ein Thema separat sein.
Ich verstehe sie als ein Indiz für eine furchtbar aus der Ordnung geratene Gesamtgesellschaft, weil dass Kirche das geprüft hat, ist das eine, und wie erschreckend selbst in dieser Institution, wo wir so mit Vertrauen und Glauben und Liebe umgehen, dass die Zahl so hoch ist. Was aber ist, wenn wir Schulen, Vereine, Verbände, Altersheime, Kitas und sie alle auf den Prüfstand bringen? Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft ganz viel im Argen ist. Und das schockt mich. Und ich glaube, dass genau der Weg richtig ist, aufzuarbeiten, dass wir die Opfer ermutigen, sich zu melden, dass es einen großen Schutz dazu braucht. Und ich bin sehr froh um die kirchliche Bewegung, die sich da aktiv drum kümmert, neue Schutzmaßnahmen zu machen, das Bewusstsein dafür zu schärfen und nach größtmöglichen Möglichkeiten zu suchen, eben wie wir die Nischen, in denen so etwas passieren kann, verringern.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich bin auch froh, dass da eine Aufarbeitung stattfindet. Ich hätte sie mir auch früher gewünscht. Ich glaube, da spreche ich auch für viele, denen es so geht. Und jetzt müsste aber, finde ich, irgendwann der Punkt auch erreicht sein, wo man nach vorne guckt, damit eben diese schrecklichen Taten in Zukunft auch in Kirche keinen Raum, keinen Platz und keine Grundlage mehr findet. Also in dem Kirchenkonstrukt kommt mir manchmal die Frage viel, viel zu kurz, was tun wir, damit diese schrecklichen Taten bei uns keine Zukunft haben? Wie können wir das ausmerzen, dass es einfach dafür keinen Raum mehr gibt? Und das wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch ein sehr, sehr intensiver Prozess. Und gleichzeitig wird das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit sein, auch das Vertrauen gesellschaftlich wieder zurückzugewinnen. Denke ich mir.
Meines Erachtens muss es in zwei Richtungen gehen. So wie du sagst, diese Schutzmechanismen aufbauen, ausbauen, da sind wir dran. Sicherlich auch da noch zu zögerlich, zu wenig, zu personell eng besetzt. Aber wir haben natürlich auch mit vielfältigen Themen zu kämpfen. Und das andere ist, wie begleiten wir diejenigen, die Leid zu tragen haben da? Und reicht die Art, in Tüdelchen gesagt, reicht das aus, was wir da bieten? Es gibt nichts, was dem genügen könnte. Nein. Aber haben wir ausgeschöpft, wie wir Menschen seelsorgerlich so begleiten können, dass sie sagen, mir ist Furchtbares passiert, aber ich komme dank der Wahrnehmung, dank der Rückmeldung, dank der Entschuldigungen, dank der Begleitung jetzt auch, die ich auch bereit bin anzunehmen, weiter, oder bleibe ich stecken?
Genau, also wie gesagt, das ist allein das Thema wäre ja eigentlich schon wirklich Podcast füllen und gleichzeitig finde ich es zu kurz gegriffen, Kirche nur auf Missbrauchsfälle zu reduzieren, weil es gibt einfach mehr. Und was allein bei uns in der Gemeinde, was gehört alles zu uns als Kirche?
Wir haben eine unglaubliche Fülle an Angeboten. Wo kann man sich so entwickeln vom kleinen Kind oder einer gerade werdenden Familie oder einer einzelnen Person, dass man sich fortbilden, weiterentwickeln kann, persönlich oder fachlich, dass wir eine Gemeinschaft sind, die offen ist für alle und in der man warmherzige Aufnahme finden kann, in der wir feiern zusammen, in der wir singen zusammen, beten, einkehren. Es ist eine unglaubliche Fülle auch an Fachkräften und Fachleuten, die sich beschäftigen, um Stellungnahmen zu verfassen, was für uns Folgen des Glaubens sind. Aber Fakt ist, viele Menschen sind durch die Darstellung von Kirche oder das, was sie von außen hören oder aus der Geschichte heraus damit verbinden, enttäuscht davon und sagen, Kirche brauchen wir nicht. Mir fehlt nichts. Ich nutze sie nicht. Die brauchen mein Geld nicht. Die können weg.
Ja, genau. Also das mit dem Geld ist ja nochmal eine andere Thematik, wie oft höre ich zahle so viel Kirchensteuer, ich bin die Kirche, die ist so reich und...
Ja, oder warum soll ich überhaupt für meinen Glauben zahlen?
Ja, warum?
Also, Na, wir zahlen doch nicht für unseren Glauben. Die Frage ist einfach falsch gestellt, aber auch das ist ja ein Weg, über den man erstmal ins Gespräch kommen muss. Also wir geben ja keinen Mitgliedsbeitrag, sondern wir geben einen Solidarbeitrag. Das heißt, Menschen, die etwas haben, die gesegnet sind damit, dass sie Arbeit haben. Menschen, die in der Lage sind, mehr zu haben, als dass sie nur von ihrem kargen Brot an dem Tag satt werden, die können teilen. Und das ist wieder die Grundfassung unseres Glaubens. Die ermöglichen mit ihrem Geld, mit ihrer Tatkraft, mit ihrer Mitgliedschaft, dass wir eben da sein können, offen sein können für alle. Wo gibt's denn das, ein Pastorat zu haben, bei dem man Tag und Nacht einen Pastor erreichen kann, oder die Notfallseelsorge, also jedenfalls kirchliche Hilfe, um in Nöten, unabhängig davon, wo ich innerlich stehe, jemanden zu haben, der bei mir ist. Und das ist doch die große Aussage unseres Glaubens. Du bist nicht allein. Es gibt Begleitung. Gott ist mit dir und das ist ja nicht nur in der Ferne vom Himmel aus, sondern durch Menschen, die dir zur Seite gestellt sind. Diese Erreichbarkeit oder dass Kinder mit Gott groß werden können in den Kitas oder dass wir Religionsunterricht anbieten oder dass wir forschen oder dass wir uns um Seniorinnen und Senioren kümmern oder eine Care-Community sind, eben in einer kleinen Gemeinschaft im Stadtteil und uns umeinander kümmern, so gut das eben geht, immer in der Hoffnung, dass mehr dazu kommen, damit es noch besser geht. Das alles ist doch Kirche und da gilt, das Geld zu teilen, um das zu ermöglichen. Gebäude kosten Geld, Personal kostet Geld, Angebote sollen kein Geld kosten. Also.
Ja, der Chor zum Beispiel. Also, natürlich. Ja,
erzähl mal davon, genau.
Ja, genau. Wir hatten ein super Projekt, die Passion, und das waren 150 Chorsänger und Sängerinnen, die daran teilgehaben. Eigentlich hätte man ja bei so einem Projekt fragen müssen, wer ist eigentlich in der Kirche? Weil darüber wird es ja in Teilen finanziert. Also mein Gehalt, dein Gehalt und die der anderen Kirchenmusikerinnen und Musiker ja auch. Das haben wir nicht gemacht, weil natürlich dann auch berechtigterweise die Frage im Raum steht, ja, Kirche. Und fragst du dann nach Kirchenzugehörigkeit? Kann man das überhaupt bringen?
Ist ja, das? Chris, viele sagen doch dann, wenn ich das umsonst haben kann, warum soll ich dafür zahlen?
Ja, das ist wirklich wenig christlich, ne? Wenn ich den Gedankengang verfolge. Dann wird es natürlich auch irgendwann schwierig. Also, aber ich bin da auch unschlüssig. Ich habe jetzt auf meinem Zettel auch ein Fazit stehen, Fragezeichen, dickes Fragezeichen. Und jetzt haben wir uns so roundabout über 30 Minuten unterhalten. Und vorhin haben wir noch gesagt, naja, was haben wir eigentlich für Antworten? Welche Antworten können wir geben? Und also bei mir ist hängen geblieben jetzt auf jeden Fall, dass wir mehr sind als nur der Sonntagsgottesdienst. Dass es Gemeinschaft ist, Nächstenliebe, naja, auch musikalische Aufgaben. Also mal ganz ehrlich, bei 54.000 Kirchenchören in Deutschland, wenn wir nur jede zweite Kirche verlieren, dann haben wir mehrere 10.000 Kirchenchöre, die es einfach schlicht oder ergreifend nicht mehr gibt. Ein großer musikalischer Schatz, der dann ja auch irgendwo flöten geht. Also. Und da frage ich mich aber auch gleichzeitig, warum wird das politisch, also da müsste ein Aufschrei doch eigentlich...
Du meinst, weil der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland sozusagen am Abstieg ist, müsste ein auch wirtschaftlicher Aufschrei kommen, weil Arbeitsplätze frei werden und es keinen interessiert, aber bei Volkswagen schon?
Ja, also das ist ein sehr treffendes Beispiel, also... Wenn ich jetzt mal überlege, 50% der Arbeitsplätze fallen weg in diesem gesamtkirchlichen Bereich, zu dem ja dann Seelsorge gehört, Gemeinden, Musik, also Kitas, Krankenhäuser, das kannst du ja eigentlich unendlich weiter fortführen, dann müsste das doch eigentlich jedem Politiker irgendwie die Schweißperlen auf die Stirn treiben, weil irgendjemand anderes muss es ja in Zukunft auch dann erfüllen, diese Aufgaben. Beerdigung,
Hochzeit. Muss nicht, denn wir haben ja schon mit Vereinsamung zu kämpfen. Und mit einem Kälterwerden in der Gemeinde. Also es sind einfach Sachen, die wegfallen, die man dann so nicht oder nicht in dieser Form anbieten kann. Und deswegen kann ich nur sagen, Kirche, brauche ich das oder kann das weg? Ich brauche Kirche, verstanden als Gemeinschaft, mit der ich unterwegs bin, die mich korrigiert, die mich tröstet und trägt, die mir zeigt, wozu ich lebe und wer ich eigentlich bin, in der ich einen Platz haben kann. Ich brauche vieles in Kirche auch nicht, das wäre nochmal ein extra Thema. Aber mein Wunsch wäre, dass sich diejenigen, die sich damit beschäftigen, Kirche, ja, nee, kann weg, dass die sich 4 Wochen Zeit geben und auf Forschung gehen und sagen, ich gucke mal bei meiner Gemeinde vor Ort, was machen die eigentlich genau, was davon finde ich eigentlich gut, was kenne ich, was finde ich befremdlich, was kann weg. Und wenn sie nach 4 Wochen Prüfungszeit, ehrlicher Prüfungszeit, sagen, das kann für mich weg, dann finde ich das in Ordnung für Sie, für Ihre Entscheidung. Aber dieses Bemühen drum, nochmal zu prüfen, das würde auch den Mut erfordern, einen Schritt nach vorn zu gehen und zu sagen, ich weiß eigentlich gar nicht genau, ob das, was ich damit verbinde und mit dem ich groß geworden bin, heute noch aktuell ist. Ich schaue mal rein.
Ja, also ich glaube auch, dass sich da einfach der Blick auch hinter die Kulissen dann lohnt. Zumindest bei uns ist es ja so, wir haben offene Türen, das kann ja jeder einfach vorbeikommen. Und Das ist auch interessant und das ist, glaube ich, auch das, was ich mir als Kirchenmusiker wünsche, in diesen Dialog, in den Austausch zu gehen, ohne vorgefestigte Meinungsbildung aus Funk und Fernsehen, sondern die Person vor Ort kennenzulernen, die hier dann ja auch tagtäglich tolle Angebote schaffen für Senioren, für Jugend, für also eigentlich
ja
alles.
Ja, und vielleicht fehlt was oder wir greifen zu kurz oder es passieren Fehler, das kann sein. Dann ist es halt wichtig, diese Rückmeldungen direkt zu bekommen, so dass wir damit umgehen können und können auch daraus lernen.
Willst du zu unserem Kasten da draußen noch was sagen?
Ja, wir haben extra draußen direkt neben dem Eingang einen Rückmeldekasten. Also der sieht aus wie ein Briefkasten, manchmal landen auch normale Post drin, aber steht drauf Rückmeldungen. Diesen gedacht für Rückmeldungen, das fand ich richtig gut. Oder für Fragen, nehmt doch mal da und da zu Stellung. Oder richtig geärgert habe ich mich darüber.
Ja, das ist natürlich wenig digital. Deshalb hier auch nochmal das Angebot, wenn ihr den Podcast hört, euch hat das gefallen, lasst gerne einmal ein Like da, teilt das, sprecht darüber und schreibt uns gerne. Also,
und schaut mal auf die Website.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. www.bonhoefferkirche.de. Da findet ihr auch dann Infos zum Podcast, ein Kontaktformular. Vielleicht habt ihr ja auch Themen, wo ihr sagt, naja, ich bin jetzt vielleicht nicht gerade kirchenaffin, aber es gibt so ein paar Fragen, die ich dazu habe. Oder es gibt Dinge, über die ärgere ich mich. Oder dann schreibt uns die. Also wir möchten ganz offen und ehrlich mit euch darüber diskutieren. Wir möchten miteinander ins Gespräch kommen, uns gerade machen und wirklich auch uns mit den Themen auseinandersetzen. Dafür ist dieser Podcast Glaubensfrage da. Ich glaube, bei unserer ersten Episode ist uns das schon mal ganz gut gelungen.
Ich freue mich über Rückmeldungen, über Kritik, über Anregungen und bin gespannt, ob es Gedanken gibt, die euch weiterbringen.
Genau. Und damit sind wir mit unserem Podcast am Ende angekommen. Wir sagen danke fürs Zuhören und sprecht uns an, kommt vorbei, die Türen sind offen. Ist hier die Tizianstraße 9 in Neumünster, wer uns nicht kennt. Und die nächste Episode kommt in 4 Wochen. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Glaubensfrage.